Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott, dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo Danke. Ohren auf, es geht los. Es war ein Dienstag im November, als das Geräusch zum ersten Mal auftauchte. Ein tiefes, rhythmisches Scharren, das nicht aus den Wänden kam, sondern von irgendwo tief darunter. Hier in Herten, wo der Boden mehr Löcher hat als ein Schweizer Käse, denkt man sich erst nichts dabei. Man schiebt es auf Bergschäden oder alte Leitungen. Doch mein Enkel, der kleine Lukas, saß an diesem Abend kerzengerade im Bett. Er zeigte mit seinem zitternden Finger auf den alten Spielzeugschrank in der Ecke. Opa, flüsterte er, und seine Augen waren so groß wie Untertassen. Der Mann im Turm ist wieder wach. Ich lachte es weg, strich ihm über den Kopf und sagte, das seien nur die alten Geister der Zeche Schlegel und Eisen, die Schicht im Schacht hätten. Aber als ich die Tür schloss und im Flur stand, hörte ich es auch. Es war kein Scharren mehr, es war ein Atmen schwer, rasselnd, als müsste sich eine Lunge erst durch zentimeterdicken Kohlenstaub kämpfen. Ich ging zur Kellertreppe. Die Luft dort unten war plötzlich eiskalt, metallisch, mit einem Beigeschmack von altem Öl und feuchter Erde. Schritt für Schritt stieg ich hinab. Die Stufen knarrten unter meinem Gewicht, als wollten sie mich warnen. Unten im Heizungsraum brannte nur eine nackte Birne. Sie flackerte im Rhythmus dieses grausamen Atmens. Ich sah den Schatten an der Wand. Er war zu groß, zu lang. Er hatte Arme wie Förderseile, die schlaff vom Körper hingen. Und dann drehte er sich langsam zu mir um. Ich stand da wie angewurzelt. Die Birne im Keller gab mit einem leisen Zischen endgültig den Geist auf absolute Dunkelheit. Nur das rasselnde Atmen war noch da, jetzt direkt vor mir. Es roch nach verrostetem Stahl und nach der Kälte, die nur aus 1000 Metern Tiefe kommen kann. Wer ist da? Meine Stimme klang dünn, fast wie die eines Kindes. Ich tastete nach der schweren Taschenlampe auf dem Werkstattregal. Mein Daumen fand den Schalter. Der Lichtstrahl schnitt durch die Finsternis wie ein Messer. Das Ding stand nicht mehr an der Wand. Es hockte über dem alten Gullideckel im Kellerboden, ein Mann oder was davon übrig war. Er trug eine zerfetzte Bergmannskluft, die so schwarz war, dass sie das Licht der Taschenlampe förmlich aufsaugte. Auf seinem Kopf saß ein alter Helm, das Glas der Lampe darin war gesprungen. Er hob den Kopf, wo Augen hätten sein sollen, war nur leere, staubige, schwarze Leere. Er hielt etwas in seinen knochigen Fingern. Es war das kleine Feuerwehrauto von Lukas, das eigentlich oben im Kinderzimmer liegen sollte. Glück auf, krächzte die Gestalt. Es klang, als würden zwei Sandsteine aufeinander reiben.
Die Schicht ist noch nicht um, Hajo. Wir haben unten noch Platz für einen Treiber.
Er lachte nicht, er machte keine Drohung. Er starrte mich einfach nur aus diesen schwarzen Löchern an. Dann begann er, mit dem Fingernagel über das Plastikauto zu kratzen. Krr, krr, krr. Das Geräusch, das Lukas oben im Zimmer gehört hatte. Plötzlich knallte oben die Haustür zu. Lukas schrie, nicht vor Angst, sondern als würde ihn jemand rufen. Ich wollte losrennen, die Treppe rauf, doch meine Füße klebten am Boden fest, als wäre der Beton zu Teer geworden. Der Bergmann erhob sich, er war riesig, sein Kopf stieß gegen die Deckenbalken. Er legte den Kopf schief und flüsterte.
Die Erde nimmt sich immer. Was hier gehört, Stein für Stein, Kind für Kind.
schwarze Teer an meinen Füßen gab mich frei. Doch meine Knie zitterten so sehr, dass ich fast wieder hinfiel. Ich stürmte die Treppe rauf, die Taschenlampe tanzte wild durch das Treppenhaus. Lukas, brüllte ich, Lukas, bleib, wo du bist. Ich riss die Tür zum Kinderzimmer auf, das Fenster stand sperrangelweit offen, kalter Regen peitschte herein und machte den Teppich nass. Das Bett war leer. Die Decke lag zerwühlt am Boden, wie eine weggeworfene Schlangenhaut. Ich rannte zum Fenster und sah hinaus in die Dunkelheit. Unser Garten grenzt direkt an das alte Zechengelände. Der Förderturm, dieses rostige Skelett aus einer anderen Zeit, ragte wie ein drohender Zeigefinger in den Nachthimmel. Und dort, am Fuß des Turms, sah ich einen kleinen, hellen Punkt. Lukas in seinem weißen Schlafanzug, er lief nicht. Er schwebte fast über den nassen Boden, direkt auf das schwarze Loch des alten Schachts zu.
Lukas, bleib stehen,
schrie ich gegen den Wind an. Doch meine Stimme wurde vom Heulen der Böen verschluckt. Hinter mir im Zimmer hörte ich plötzlich wieder dieses rasselnde Lachen. Der Bergmann stand im Türrahmen. Der Staub fiel von seiner Kluft wie schwarzer Schnee. Er hob die Hand und deutete mit einem knöchernen Finger nach draußen.
Er geht zur Frühschicht, Hajo. Er hat seinen Markenkasten schon gefunden.
In diesem Moment leuchtete oben am Förderturm ein Licht auf ein kaltes, blaues Licht, das es dort seit 30 Jahren nicht mehr geben durfte. Das Rad am Turm, es begann sich zu drehen, langsam quietschend Rost auf Eisen. Es fraß sich in meine Ohren. Ich wusste, wenn Lukas den Schacht erreicht, ist er verloren. Ich griff nach dem alten Kaminhaken, der neben der Tür hing. Nicht heute, Kumpel, zischte ich dem Schattenwesen zu. Nicht meinen Enkel. Ich rannte, meine Lunge brannte, als hätte ich selbst eine Schicht vor Ort hinter mir. Der Regen vermischte sich mit dem kalten Schweiß auf meiner Stirn. Lukas war nur noch wenige Meter vom Schachtmund entfernt. Er starrte starr nach vorne, seine Augen leer, als würde er einen Ruf hören, den nur die Toten verstehen. Das Rad am Förderturm drehte sich jetzt schneller. Ein Kreischen aus 1000 Tonnen rostigem Stahl erfüllte die Nacht. Lukas, ich warf mich nach vorne und packte ihn am Saum seines Schlafanzugs, gerade als er den Rand des schwarzen Abgrunds erreichte. Ich riss ihn zurück. Wir schlitterten über den nassen Beton. Er war eiskalt wie ein Stück Marmor. In diesem Moment bebte die Erde. Ein tiefer Groll kam aus dem Schacht, so laut, dass mir fast das Trommelfell platzte. Der Bergmann stand plötzlich über uns. Er wirkte jetzt gigantisch, eine Säule aus Kohle und Zorn. Er hob seinen schweren Grubenhammer. Ein Tausch, Hajo! Brüllte er gegen den Wind an. Die Tiefe vergisst nie ein Kind oder der, der es hütet. Ich sah Lukas an, der langsam wieder zu sich kam und anfing zu weinen. Dann sah ich in das schwarze Nichts des Förderturms. »Nimm mich!« schrie ich. »Lass den Jungen gehen und nimm das alte Eisen.« Der Riese hielt inne. Das Kreischen des Rades stoppte abrupt. Eine unheimliche Stille legte sich über das Zechengelände. Er beugte sich zu mir herab. Sein Atem roch nach Metangas und Ewigkeit. Er legte seine schwere, staubige Hand auf meine Schulter. »Abgekartet«, flüsterte er. Ein gleißendes Licht schoss aus dem Schacht nach oben. Ich schloss die Augen. Als ich sie wieder öffnete, saß ich auf dem Boden im Kinderzimmer. Lukas schlief friedlich in seinem Bett. Das Fenster war zu. Kein Regen, keine Kälte. Ich atmete auf einen Traum, nur ein verdammter Traum. Ich wollte aufstehen, doch als ich meine Hand auf das Bettlaken legte, sah ich es, meine Handfläche war schwarz, voller Kohlenstaub und in meiner Tasche. Da fühlte ich etwas Hartes. Ich zog es heraus. Es war eine alte, rostige Erkennungsmarke aus Blech. Meine Initialen waren eingestanzt und darunter das Datum von morgen. Glück auf. Schicht im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, von gruselig bis heiter und tödlich mit Hajo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.